Hier ist Radio X mit der Sendung Forum Gegenstandpunkt. In unserer heutigen Sendung am Ostermontag beschäftigen wir uns mit zwei Themen. Wir haben uns vorgenommen, einen Streit innerhalb der Kritiker der Kinderarbeit. Da gibt es eine interessante Kontroverse oder gab es in den letzten Monaten. Da wir dieses Thema hier noch nie behandelt haben, würden wir das gerne heute einmal behandeln. Und eine ganz aktuelle Geschichte. Es gab jetzt ja eine große Aufregung in der Öffentlichkeit über die sogenannten Bagatelldelikte. Kleine Vergehen, Verstöße, wo Menschen Pfandflaschen, Maultaschen, Beträge im Centbereich entwendet haben, weil sie Hunger hatten oder weil sie arm sind und ein paar Cent gebraucht haben. Und das wurde dann angezeigt von ihren Arbeitgebern. Da ist ja diese Woche ein aufsehenerregendes Urteil gefallen. Das werden wir kommentieren. Heute im Studio mit mir als Mitsprecherin Barbara, die jetzt schon öfter dabei war. Und diese Sendung wird wie immer morgen am Dienstag wiederholt. Dann ist die nächste Sendung am Montag in 14 Tagen. Also Barbara, wir beginnen heute unsere Sendung mit dem Thema Kinderarbeit. Worum geht es da im Einzelnen?
Der Kampf gegen die Kinderarbeit in der Welt ist seit jeher ein zentraler Bestandteil der Agitation hiesiger Hilfsorganisationen, auch internationaler Hilfsorganisationen und verschiedener Vereine aus dem Lager der Dritte Weltbewegung. All diese Institutionen und Vereine und ihre Vertreter klagen an, dass in vielen Ländern Kinder massenhaft unter schlimmsten Bedingungen und zu absoluten Hungerlöhnen arbeiten müssen. Dabei werden durchaus auch immer Hinweise darauf geliefert, wo der Grund dieses beklagten Skandals zu suchen ist. Zum Beispiel, da gibt es ein Thesenpapier von der Initiative Stopp Kinderarbeit, kann man auch im Internet nachlesen. Die äußern sich wie folgt, Zitat, Kinder in Entwicklungsländern sind als Arbeitskräfte sehr beliebt, weil man sie leicht einschüchtern und ihnen einfach weniger Geld als Erwachsenen geben kann. Zitat Ende. In der Tat, so ist es. Kinderarbeit rechnet sich, und zwar für eine Gewinnrechnung, die mit Kosten und Überschuss kalkuliert, für die der niedrige Preis und die ausgiebige Arbeitsleistung der eingekauften Arbeitskräfte daher ein entscheidendes Geschäftsmittel ist. Für diese Gewinnrechnung lohnen sich billige, überreichlich verfügbare, wehrlose Kinderarbeiter. Und zwar sogar ganz besonders. Die sind ganz besonders lohnend für ihre Anwender. Insofern, das merkt man jetzt vielleicht schon an diesen von den Hilfsorganisationen auch zitierten Gründen, insofern verweist der Skandal der Kinderarbeit, also das Elend dieser minderjährigen Lohnsklaven in den dafür bekannten Regionen der Weltwirtschaft, auf ein Prinzip, auf das skandalöse Prinzip, nämlich für das, das für Lohnarbeit überhaupt gilt. Also Lohnarbeit überhaupt gehorcht dem gleichen Prinzip oder umgekehrt gesagt Kinderarbeit gehorcht dem gleichen Prinzip wie die Lohnarbeit überhaupt, nämlich Billigkeit des Lohns und rücksichtslose Verausgabung der Arbeitskraft. Überall, wo Kapitalismus herrscht, sind das die Bedingungen dafür, dass überhaupt Leute beschäftigt werden, also möglichst billiger Lohn und möglichst weitgehende und auch rücksichtslose Verausgabung der Arbeitskraft. Und die Not, Geld verdienen zu müssen, die macht jeden Lohnarbeiter eigentlich im Prinzip immer erpressbar. Denn er muss mit seinem beschränkten Einkommen Zeit seines Lebens einen Arbeitgeber finden. Er ist also Zeit seines Lebens darauf angewiesen, immer wieder einen Anwender zu finden, der es lohnend findet, ihn für sein Geschäft einzusetzen. Das gilt für den ganz normalen Erwachsenenlohnarbeiter genauso eben wie für die ausgebeuteten Kinder. Kinderarbeit ist also ein besonders eklatanter Fall, das muss man schon sagen, ein besonders eklatanter Fall der Kalkulation mit rentabler Arbeit. Diese Kalkulation aber ist für die kapitalistische Anwendung von Arbeitskraft das Normalste und das Selbstverständlichste von der Welt.
Die Gegner der Kinderarbeit, die du ja zitiert hast, und die selbst darauf hinweisen, dass die Kinder billiger als die Erwachsenen sind, die also selbst kenntlich machen, dass sie dieses Konkurrenzprinzip, was Arbeitgeber mit den Lohnarbeitern veranstalten, kennen, ziehen einen ganz anderen Schluss. Ich zitiere jetzt einmal aus einer anderen Website, wir haben da verschiedene recherchiert, nämlich aus der Welthungerhilfe im Internet, welthungerhilfe.de, da heißt es, Kinderarbeit ist der Grund dafür, dass Kinder und ihre Familien sich immer mehr in den Teufelskreis aus Armut und Unterentwicklung verstricken. Oder aus einem Artikel in der Taz vom 20. November des letzten Jahres unter der Überschrift Das Recht auf Kinderarbeit. Kinderarbeit treibt Löhne nach unten. Wie gesagt, die Familien sind arm, weil sie zu wenig haben und erpressbar sind über ihren Lohn. Das ist den Anklägern vertraut. Kinderarbeit oder beziehungsweise Armutslöhne, also nicht nur die von Kindern, sind das Resultat der Konkurrenz, die Kapitalisten unter den Lohnabhängigen veranstalten. Aber ausgerechnet dieses Prinzip der Lohnarbeit, das da zum Zuge kommt, wenn die Mittellosen in der dritten Welt, Erwachsene wie Kinder, darum konkurrieren überhaupt, und sei es auch nur unter den brutalsten Bedingungen beschäftigt zu werden, das nehmen die Ankläger jetzt gar nicht weiter in den Blick, damit beschäftigen sie sich gar nicht weiter. Sie sehen es genau umgekehrt und machen eine eigenartige Differenz auf. Für sie ist gerade die Ausbeutung einer bestimmten Spezies dieser Lohnarbeiter, in diesem Fall der Kinder, diese spezielle Abteilung kapitalistischer Anwendung von Arbeitskräften, die ist in ihren Augen, wie sie sagen, der Grund allen Elends in den einschlägigen Armenhäusern der Weltwirtschaft. Ja, umgekehrt heißt es, wenn man diese eine entscheidende Ursache des, wie sie es nennen, Teufelskreises aus Armut und Unterentwicklung dann aus der Welt schafft, dann schafft man nach ihrem Dafürhalten damit auch generelle Abhilfe für all die elenden Lohnarbeitsverhältnisse, die ihrer Ansicht nach ja der Kinderarbeit geschuldet sind. Also wer diesen kühnen Schluss nicht glaubt, der sei auf das Thesenpapier der Gruppe oder der Gruppe Stoppt Kinderarbeit verwiesen. Auch aus dem Internet, da heißt es, wenn es keine billigen Kinderarbeiter mehr auf dem Arbeitsmarkt gibt, können die Eltern bessere Löhne aushandeln. Da muss man sagen, ja, alter Daus. Als hätten mit dem Ausscheiden der Kinder, der untersten Schicht meinetwegen, der erpressbaren Lohnsklaven der dritten Welt, mit dem Ausscheiden der Kinder als Konkurrenten um Arbeitsplätze, die Beschäftigten und Unbeschäftigten Erwachsenen, dieses Millionenheer, irgendetwas in der Hand, um plötzlich eine schlagkräftige Verhandlungsposition ihren Arbeitsherren gegenüber aufzumachen, um deren Rechnung zu wenden, zu ihren Gunsten. Aber nein, für die Ankläger werden plötzlich aus den zunächst beklagten ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen schlagartig annehmbare Einkommensgelegenheiten, wenn es keine billigen Kinderarbeiter mehr gibt. Auf einmal löst sich der ganze Teufelskreis in Wohlgefallen auf und man liest im Thesenpapier Stopp Kinderarbeit solche Sätze wie, dann reicht das Einkommen für die ganze Familie und die Kinder können in der Schule für eine bessere Zukunft lernen. So wird doch tatsächlich mit einem Schlag Lohnarbeit und das ausgerechnet noch in den Elendsquartieren des globalen Kapitalismus zur tauglichen Lebensgrundlage mit Zukunftsperspektiven.
Ja, okay, das ist ja wirklich eine absurde Vorstellung über Lohnarbeit und Ausbeutung, muss man schon sagen. Jetzt wollen diese Initiativen und die Welthungerhilfe ja aber die Kinderarbeit abschaffen, und wir wollen es nochmal vorknöpfen, wie sie sich vorstellen, dass die Kinderarbeit aus der Welt kommen soll. Da haben diese Freunde der armen Kinder folgende Lösung parat: Kinderarbeit gehört verboten. Das ist allerdings jetzt nun wirklich ein sehr merkwürdiges Motto. Das Motto kennt man, ist so ungefähr wie: es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also diese Leute stellen regelrecht kontrafaktisch fest: Kinder haben ein Recht auf eine Kindheit ohne Kinderarbeit. Oder Kinder haben das Recht auf Bildung. Und mit dieser Idee wenden sich die Vertreter dieser Initiativen mahnend mit erhobenem Zeigefinger an die regierenden Herrschaften in aller Welt. Muss man wirklich schon sagen, ausgerechnet an die. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ihr Appell an die Regierung lautet, ich zitiere aus Stop Child Labor, auch aus dem Internet, Zitat: alle Regierungen haben die Pflicht zu gewährleisten, dass sie Kinderarbeit in ihren Staaten nicht erlauben oder zulassen. Alle Regierungen haben die Pflicht. Soweit das Zitat. Dabei übersehen diese ideellen Rechtsanwälte der Kinder geflissentlich, dass die angesprochenen Regierungen ihre Pflichten ganz anders definieren. Sie, also die Regierung, die sind es doch, die die kritisierten Zustände regeln und beaufsichtigen. Sie sind es, die die Geschäftsinteressen ins Recht setzen, die sich gerne auch der Dienste der Kinderarbeiter bedienen. Sie, die Regierungen, wissen also ganz offensichtlich, was sie an den ausgebeuteten Kindern haben in ihrer Gesellschaft. Und ausgerechnet an diese Instanzen wenden sich die Adressaten mit ihren Plädoyers: Kinderarbeit gehört verboten. Vielleicht ist diese Adresse nicht ganz richtig und vielleicht ist die Forderung auch nicht ganz richtig. Nur um nochmal zu differenzieren: die Regierungen der Dritten Welt, die sehen überhaupt keine Veranlassung, in ihrem Land gegen die Ausbeutung der Kinder einzuschreiten. Im Gegenteil, sie behandeln Kinderarbeit ja gerade praktisch als einen unverzichtbaren Standortvorteil ihrer kapitalarmen Länder. Und außerdem nehmen sie aufgrund ihres sowieso schon unbeschäftigten Bevölkerungsreichtums gar nicht den Standpunkt ein, sich um eine gesunde Jugend Sorgen zu machen. Das verbuchen die Gegner der Kinderarbeit ganz schlicht und ergreifend als Bad Governance, also auf Deutsch Pflichtvergessenheit der Regierungen. Daher fordern sie die Regierungen der sogenannten zivilisierteren Länder auf, den Drittweltstaaten auf die Füße zu treten und Druck zu machen und bei den Herrschern in Afrika, Asien und Lateinamerika auf das Verbot zu dringen. Man muss allerdings schon Zweifel daran haben, ob die Verfasser solcher Petitionen sich überhaupt klar machen, wozu solche internationalen Verbote von der Politik benutzt werden. Es irritiert die Verfasser dieser Petitionen in ihrem Glauben an die Politik offensichtlich kein kleines bisschen, dass internationale Abkommen über das Verbot von Kinderarbeit längst existieren. Und es irritiert sie auch nicht, dass diese Abkommen ganz offenkundig weitgehend folgenlos bleiben. Die Gründe dafür, also warum diese Verbote, die es ja lange gibt, folgenlos bleiben und geblieben sind bis zum heutigen Tage, die Gründe dafür sind übrigens auch kein großes Geheimnis. Solche internationalen Verbote wie die Ächtung der Kinderarbeit sind de facto nichts anderes als das Material, mit dem die Staaten der globalisierten Welt ihren ständigen Streit um erlaubte und verbotene Mittel in der internationalen Konkurrenz ausfechten. Also das sind immer Sachen, wo ein Staat dem anderen irgendein Verbot gegenüber geltend macht oder aufdrücken will und der andere sich natürlich nicht dran hält, weil er darin einen Konkurrenznachteil für sich sieht. Und solche Verbote gibt es zuhauf, also ähnlich wie die internationale Ächtung des Kinderarbeitsverbots, gibt es Verbot von Robbentötungen, Walfischfang, Gentechnik und so weiter. Und all diese Verbote werden von einigen Staaten ausgesprochen, von anderen gebrochen. Es ist eben keine internationale, die werden nicht international durchgesetzt, sondern sind diese, wie gesagt, Mittel im Streit um Konkurrenztechniken und Konkurrenzpositionen. Und dazu gehört auch das Verbot oder die Ächtung von Kinderarbeit. Auf dem Papier gibt sie es, de facto ist sie noch nie wirksam geworden. Denn in dem Streit um die Kinderarbeit, das merkt man übrigens auch daran, handelt es sich um eine eher nebensächliche Front, vielleicht sogar noch viel nebensächlicher als der Walfischfang. Wie gesagt, das alles, dass es so zugeht auf der Welt, das irritiert die Antragsteller überhaupt nicht in ihrem Glauben an die Politik. Die halten sie ja für zuständig. Ihr Vorwurf, mit dem sie ihr andauerndes Mahnen und Fordern begleiten, ist voller Gutgläubigkeit. In dem Sinn, das ist ihr Verdacht, die Zuständigen nehmen ihre eigentliche in solchen Abkommen doch schon anerkannte Pflicht nur nicht wirklich ernst. Und das meine ich, das ist nichts als Gutgläubigkeit und auch kontrafaktisch, denn sie wissen, auf der Welt sieht es anders aus, das hält sie aber überhaupt nicht davon ab, mit der Forderung, mit der ewigen Forderung, Kinderarbeit gehört verboten, zu mahnen und zu fordern.
So landen also die Gegner der Kinderarbeit mit ihrem Anliegen, zur Lohnarbeit genötigten Kindern in ihrem Elend helfen zu wollen, schnurstracks bei der Affirmation der Lohnarbeit. Und ihre Kritik an den Verwaltern solcher Verhältnisse endet bei dem wohlmeinenden Antrag eben an dieselben, sie sollten mit ihrer Macht entschiedener im menschenfreundlichen Sinne durchgreifen. Ja, das ist nicht nur eine sehr eigenartige und widersprüchliche Gedankenfigur, das ist auch ein praktischer Standpunkt. Der verdankt sich nämlich diesem festen Willen, den du gerade, Barbara, schon mal begonnen hast zu kennzeichnen, in die beklagten Verhältnisse nur, wenn ich es mal so sagen will, helfend und verbessernd einzugreifen, ohne ihre Gründe angreifen zu müssen. Ich kann auch sagen, ja, das verdankt sich dem Willen, ja, schon den Frieden mit den Verhältnissen zu machen, jedenfalls mit dem Prinzip, wenn man nur ein bisschen an ihnen herumsanieren kann. Folgerichtig wird dann auch plötzlich aus dem, was sie anklagen, Auswüchse, Abweichungen von dem, was sie sich, übrigens mehr als bescheiden, als ordentliche Verhältnisse für die Armenhäuter in der Staatenwelt vorstellen. Jetzt wollen sie gegen die Auswüchse angehen. Vom Standpunkt der Hilfe aus ergibt sich jetzt richtig ein schönes Szenario. Erstmal für die Kleinen und dann und dahinter und danach für deren Erzeuger. Sucht und findet man natürlich auch, wenn man sucht, Eingriffsmöglichkeiten, die das globale marktwirtschaftliche Getriebe zum Besseren wendet und den politischen Garanten dieses Getriebes, gerade dieses Getriebes in der Macht, die es sicherstellt, sehen sie deshalb die passende Adresse, die für eine solche Korrektur geeignet und in die Pflicht zu nehmen wäre.
Ja gut, da sind wir uns einig. Und das ist auch der Grund dafür, was du gesagt hast, Franz, dass das Mahnen und die Appelle an die Regierungen genauso wenig aufhören oder sich genauso ewig weiterdrehen wie das Verbot der Kinderarbeit irgendwie seine Existenz auch nur auf dem Papier hat und die Kinderarbeit sich überall in den entsprechenden Ländern fortsetzt. Hast du ja auch angekündigt, wir wollen auch einen Streit innerhalb dieser Fraktion der Dritte Weltfreunde zu sprechen kommen, Ende des vergangenen Jahres dokumentiert worden ist und auch auf einer bestimmten ich glaube, das war ein Diskussionsforum, eklatiert ist und für ein gewisses Aufsehen, eine Provokation gesorgt hat. Denn gegen dieses Programm, was wir jetzt gerade charakterisiert haben, Verbot der Kinderarbeit, hat sich eine Fraktion aus dem Lager der Dritten Weltfreunde gemeldet und grundsätzliche Bedenken angemeldet. Übrigens anlässlich des Welttages des arbeitenden Kinder. Also sowas gibt's tatsächlich, man glaubt es kaum. Das ist der 9. Dezember. Also anlässlich dieses Welttages der arbeitenden Kinder forderten diese Experten, man höre und staune, die Aufhebung des völkerrechtlich kodifizierten Verbots der Kinderarbeit. Die Aufhebung des Kinderarbeitsverbots. Mit dem Argument, jetzt zitiere ich da auch aus einer Stelle in dieser Diskussion im Internet aufgefunden, ich zitiere, das pauschale Verbot von Kinderarbeit beendet die Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen nicht. Wir fordern die Aufhebung dieses Verbots, weil es den Kindern schadet. Durch die internationale Ächtung der Kinderarbeit werden die kleinen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in die Illegalität gezwungen. Dadurch sind sie viel ausbeutbarer. Durch das Verbot sind sie gezwungen, in ganz prekären Umständen zu arbeiten. Also wohlgemerkt, die Leute verstehen sich als Gegner der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. Ihr Gedankengang geht wie folgt. Sie stellen fest, dass ein Verbot nichts nützt. Sie gehen davon aus, dass die Geschäftemacher in der Dritten Welt nicht auf die Ausbeutung dieser billigen Arbeitskräfte verzichten. Sie konstatieren auch, dass mit einer staatlichen Durchsetzung des Verbots gar nicht zu rechnen ist, wo Staatsgewalten die Kinderarbeit als nützlichen Beitrag zur Entwicklung ihres Wirtschaftsstandorts begreifen. Diese Leute wissen also, verbieten heißt in dieser Welt nicht verhindern. Jetzt verstehen sich diese Fraktion der Dritte Weltfreunde übrigens ganz realistisch, wenn sie zu dem Schluss kommen, Kinderarbeit verbieten schadet den Kindern. Also nicht den Ausbeutern, sondern denen, deren Ausbeutung durch das Verbot unterbunden werden soll, den minderjährigen Arbeitskräften. Nach dem, wie Sie sagen, werden die Kinder dann nämlich nicht mehr nur einfach ausgebeutet, sondern zusätzlich auch noch illegal ausgebeutet, das heißt unter noch schlimmeren Bedingungen, als wenn das Verbot nicht gelten würde. Nee, als wenn das Verbot gelten würde. Das ist wirklich schwierig. Objektiv, muss man mal sagen, ist diese Alternative wirklich der helle Wahnsinn. Und ebenso Wahnsinn ist, dass offensichtlich jeder Eingriff, jede auch noch so geringfügige Beschränkung der Geschäftsinteressen der Kinderausbeuter tatsächlich nur zu deren weiterer Verelendung, also zur absoluten Verelendung der Kinder führt und vielleicht sogar zur Verelendung ganzer Familien führt. Man könnte meinen, das ist doch wirklich ein unübersehbarer Hinweis darauf, wie systematisch die Gründe für Kinderarbeit und für ihre Brutalität in der kapitalistischen Welt geartet sind. Wenn jetzt angesichts dieser grausamen Alternative Leute realistisch sein wollen, also für Kinderarbeit eintreten. Ja, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Das grenzt nicht nur an Zynismus, das kommt mir vor wie wirklicher Zynismus. Obwohl sie sich als Freunde der Kinder verstehen, sagen sie, lieber Nichtverbot, dann sind die Kinder besser dran. Das muss man auch erstmal sich trauen auszusprechen.
Wie kriegen Sie das hin? Weil Sie streiten sich ja auch mit der anderen Fraktion, die Verbotsanträge möchte, und dann werfen Sie der Fraktion Idealismus vor und sagen, da ändert sich nichts dran. Jetzt sagen Sie aber, wenn man es nicht verbietet, ist das eine Chance? Ja, wie kriegen Sie denn das überhaupt hin? Es gibt da interessanten Gedanken, den Sie machen. Also interessant im Sinne, den man sich anhören sollte und mal verstehen sollte. Sie zerlegen nämlich plötzlich kapitalistische Anwendung der absoluten Armutsbevölkerung in zwei Seiten, die untrennbar zusammengehören. Sie trennen die Anwendung und die Bedingungen, unter denen sie stattfindet und die sie ja gerade übrigens für die Anwender so attraktiv macht. Und indem sie das trennen, die Verhältnisse und die Arbeit, in denen sie stattfinden, was also gar nicht zu trennen ist, gelangen sie zu dem Befund, Zitat, dass es nicht die Arbeit ist, die den Kindern zu schaffen macht, sondern die Bedingungen, unter denen sie diese verrichten müssen. Und damit ist man gleich, das merkt man, bei einem Gegenvorschlag. Anders lässt sich das ja auch gar nicht halten. Weil das ist ja gerade der Witz, dass man Leute, die durch ihre miesen Verhältnisse absolut erpressbar sind, auf alles angewiesen sind und noch willfährige Objekte sind, dass die sich besonders eignen, um möglichst viel Profit zu erzielen. Und dann sind sie bei dem Gegenvorschlag, gemeinsam mit den arbeitenden Kindern und Jugendlichen fordern wir stattdessen kindgerechte, menschenwürdige Arbeitsbedingungen sowie eine Vereinbarkeit von Schule und Arbeit. Nachzulesen im Internet unter pronatz.de. Also ausgerechnet den Verhältnissen, denen nach ihrer eigenen Auskunft mit Verboten nicht beizukommen ist, verordnen Sie jetzt mit nach dem Motto, weniger ist mehr regulierende Gebote für die Ausnutzung kindlicher Arbeitskraft, die plötzlich alles zum Guten wenden soll. Naja, wie gesagt, als ob solche Regelungen auf einmal locker zu haben wären und von der Geschäftswelt respektiert würden, wenn man denen ihren Geschäftsumgang nur höchst offiziell erlaubt. Das heißt es ja, sich gegen den Antrag auf Verbot aussprechen, heißt ja, sie zulassen, sie also offiziell erlauben. Und dann könne man sie guten Gewissens hoheitlich mit gewissen Einschränkungen versehen. Da würden die sich natürlich dann auch glatt zu Herzen nehmen. Die Freunde der arbeitenden Kinder opponieren gegen die unrealistische Vorstellung, ja, damit meinen sie ihre parteiinternen Gegner, die Kinderarbeit bräuchte man nur zu untersagen, mit der nicht wirklich minder idealistischen Behauptung, ausgerechnet mit der Zulassung von Kinderarbeit verlöre der kapitalistische Zugriff seinen verheerenden Charakter und würde sich ins Gegenteil verkehren. Dann nämlich, so ihr Alternativmodell einer heilen Lohnarbeitswelt, befänden sich die Kinder in einer weniger von Armut und dem Diktat des Geldes geprägten Situation und hätten infolgedessen, wieder Zitat, mehr Möglichkeiten, sich eine Arbeit auszusuchen, die ihnen gefällt und ihnen was bringt. Zitat Ende. Tja, man muss sich eben nur auf die geltenden Geschäftsinteressen konstruktiv, affirmativ einlassen, sie zulassen, dann verwandelt sich Lohnarbeit mit ein paar menschenfreundlichen Korrekturen von Ausbeutung zu einer einzigen Chance, die man nur richtig zu bewirtschaften hat, damit sie den Kleinen in der Welt am Ende sogar gefällt und was bringt. Und weil man natürlich weiß, dass dieser Vorschlag so erstmal an den Interessen und der Macht derjenigen, die die Kinder ausnutzen, völlig vorbeigeht, also solange die Arbeitsherren denen eine Arbeit in Würde verwehren, sorgt man exemplarisch selber für sie und geht mit gutem Beispiel voran. Auch unter dieser Internetseite pronatz.de zu lesen, Kooperativen, ist ein Zitat, bieten arbeitenden Kindern in den Ländern des Südens einen Rahmen, in dem sie ohne Ausbeutung selbstbestimmt und sicher arbeiten und zur Schule gehen können. Für ihre vielfältigen Produkte suchen sie, die Kinder wohl, Abnehmerinnen, die einen fairen Preis bezahlen. Der Kauf fair gehandelter Produkte aus Kinderhand ist ganz klar als Beitrag zur Stärkung arbeitender Kinder zu sehen. Zitat Ende. So konstruiert und praktiziert der Verein zur Unterstützung arbeitender Kinder eine Ausnahme von der marktwirtschaftlichen Regel. Er praktiziert sie eben selbst, propagiert diese Ausnahme als Auftakt zum Kippen der Regel und liefert damit der Welt, die danach gar nicht ruft und gar nicht verlangt und sie auch nicht will, weil sie so funktioniert, wie sie eben funktioniert, marktwirtschaftlich eben, den verlogenen Beweis, dass es mit ein bisschen gutem Willen schon geht, und zwar ohne viel umwerfen zu müssen. Die Erweiterung des Sortiments im Fairtrade-Laden genügt. Wie idyllisch.
Na gut, und dann streiten sich die beiden alternativen letztlich darum, wird es ganz vollends absurd, welche Position realistischer ist, die Kinderarbeit zu verbieten oder die Kinderarbeit zu erlauben. Und das ist überhaupt ja schon der ganze Skandal, dass diese Leute realistisch sein wollen in einer Welt, die aussieht, wie sie es ja selber beschreiben. Und dann sind es Alternativen, die sie sich ausmalen, die herrschenden Verhältnisse überhaupt nicht hergeben. Umso heftiger geht dann der Streit zwischen ihnen voran, ob Kinderarbeit verboten oder erlaubt gehört. Noch letztlich die Konsequenz, die das Ganze hat, zeigt ein Zitat aus der Welthungerhilfe, muss ich auch nochmal gerade vorlesen dazu. Und das ist dann praktisch fast schon die Auflösung dieses ganzen Streites, die da perspektivisch entworfen wird. Zitat, viele Unternehmen beteiligen sich bereits bei der Bekämpfung der Kinderarbeit. Sie tun das nicht nur aus ethischen, sondern auch aus handfesten betriebswirtschaftlichen Gründen. Unternehmen brauchen nämlich gut ausgebildete Arbeitskräfte. Länder, in denen die Bevölkerung noch nicht einmal über elementare Fertigkeiten verfügt, sind keine attraktiven Investitionsstandorte. Na, wenn das so ist. Nach Ansicht dieser Hungerhelfer ist die kapitalistische Welt so, wie sie ist, nämlich schon auf dem richtigen Wege. Die richtig verstandenen Profitinteressen sorgen letztlich selbst dafür, dass die Welt schon besser und die Kinderarbeit weniger wird. Am Ende gibt es nichts verlässlich Humaneres als den Kapitalismus selbst. Natürlich im Verein mit den Mahnern, die ihm ständig seine wahre Vernunft vor Augen halten müssen, und zwar ethisch sowohl als auch betriebswirtschaftlich. Gut, also so landen die Kritiker der Zustände in der Dritten Welt leider immer wieder bei einer grundsätzlichen Affirmation der Verhältnisse, wie es der Franz vorhin ja auch schon ausgeführt hat, weil sie alle kritisierten Zustände immer nur als Nichtbeachtung der eigentlich guten Prinzipien, die hier herrschen, begreifen. Das war unser Beitrag zur Kinderarbeit bzw. zur Debatte um das Verbot der Kinderarbeit. Und in unserem zweiten Beitrag wollen wir darauf eingehen, was der Franz schon angekündigt hat, diese Urteile zu den Bagatelldelikten. Und obwohl wir da jetzt in eine ganz andere Welt gehen, werden wir feststellen oder lässt sich feststellen, dass auch bezüglich dieser Skandale, die sich da bei uns in der Öffentlichkeit etwas ausgebreitet haben, die gleiche Denkweise herrscht, die wir gerade charakterisiert haben.
Ja, Barbara, es geht also, was Aufsehen erregt hat, waren nicht die Kündigungen, die gibt's ja, daran hat sich ja die Öffentlichkeit schon lange gewöhnt. Also Schlagzeilen wie 6.000 Entlassungen bei Siemens, 8.000 bei Opel, dieser übliche Personalabbau zwecks Kostensenkung, den die Unternehmen regelmäßig, also gar nicht erst seit der jüngsten Krise durchziehen. Für Schlagzeilen sorgten besondere Fälle, fristlose Kündigungen, wie zum Beispiel die Kündigung einer Altenpflegerin wegen der Mitnahme von 6 Maultaschen, die die Heiminsassen nicht essen mochten und die sonst im Abfall gelandet wären. Bundesweit Schlagzeilen machte auch die Kündigung einer Kassiererin im Supermarkt wegen der Entwendung von Getränkebons im dreistelligen Centbereich oder der Fall einer Sekretärin, der wegen unerlaubten Aufessens einer Frikadelle von Firmenbuffet fristlos gekündigt wurde. Allesamt langjährig Beschäftigte, zum Teil mit mehr als 30-jähriger Betriebszugehörigkeit. Der jüngst bekannt gewordene Fall. Eine ebenfalls langjährig beschäftigte Angestellte holt sich aus dem Abfallcontainer ihrer Firma ein paar Pfandflaschen heraus und wird deswegen entlassen. Diese Frau geht, wie übrigens die anderen genannten, auch vors Arbeitsgericht. Das muss entscheiden, ob man wegen einer solchen Bagatelle tatsächlich entlassen werden kann. Solche Prozesse hat es nun schon etliche gegeben, zum Beispiel ging es bis zur höchsten Instanz, bis zum Bundesarbeitsgericht. Mit dem Resultat, im Grundsatz geben die Arbeitsgerichte regelmäßig den Arbeitgebern recht. Jedes Mal gibt es über solche Fälle eine ausführliche Berichterstattung, in der es sich immer um den einen Satz dreht. So ein kleines Vergehen und so eine harte Strafe. Jede Menge Leserbriefe könnte man in den Zeitungen finden mit dem Tenor, da haben gerade Banker Milliarden in den Sand gesetzt und gehen straffrei aus. Kleine Leute vergreifen sich an Beträgen im Centbereich und ihre Existenz wird angegriffen, wenn nicht vernichtet. Der normale Mensch ist angesichts dessen fassungslos. Wo leben wir eigentlich? Bild-Zeitungsschlagzeilen mit dem Tenor: In unserem Land dürfen Banker Millionen verzocken, aber eine kleine Sekretärin, die ihrem Chef über 30 Jahre lang treu gedient hat, wird rausgeschmissen, weil sie in einem Moment menschlicher Schwäche. Also, laut Bild, Zitat, eine Riesensauerei oder im Urteil von Verdi ein Schandurteil. Kritische Stimmen gibt es also viele und alle drehen sich um die Frage der Gerechtigkeit. Als ob hier, also die Frage oder die Anklage, also ob hier nicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Mehrheit der Bevölkerung findet Kündigungen ungerecht, also diese auf jeden Fall. Andere Stimmen aus dem Volk geben aber zu bedenken, dass Diebstahl bestraft werden muss. Wo käme man denn sonst hin und wo ist da die Grenze? Im Fazit sind sich die Leute aber einig. Nach dem Paragraphen mögen die Arbeitgeber zwar recht haben, menschlich gesehen, aber sind sie zumindest bei diesen Kündigungen sehr ungerecht.
Das ist so der Tenor, wie das diese Urteile und diese Fälle in der Öffentlichkeit so im letzten halben Jahr immer wieder besprochen worden sind. Ein Herumproblematisieren in der Bevölkerung und in den Zeitungen darüber, was ist gerecht, was ist ungerecht. Und auf dieses Herumproblematisieren antwortet das Arbeitsgericht ganz trocken. Und zwar mit dem Urteil, gerecht ist, was das Recht sagt. Also ganz egal, was Volkes Stimme als Recht empfindet, wie das Rechtsempfinden des einzelnen Bürgers aussieht, das Recht und Recht ist, dass das Eigentum des Arbeitgebers unantastbar ist. Und zwar gleichgültig, um welchen materiellen Wert er geschädigt wurde. Sogar unbrauchbare Sachen, wie der Franz ja an dem Fall mit diesem Abfallcontainer da schon ausgeführt hat, sogar unbrauchbare Sachen, die schon im Müll liegen, also im eigentlichen Sinn überhaupt keinen Wert mehr haben, darf niemand mitnehmen. Denn, so auch die gerichtlichen Urteile, auch Abfall gehört in das Eigentum des Arbeitgebers. Und das Recht kennt und benennt auch ganz offen die schwerwiegenden Gründe, deretwegen ein Arbeitsverhältnis so zerrüttet ist, dass dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung des delinquenten Angestellten nicht zuzumuten ist. Welche Gründe das sind, konnte man vor kurzem aus dem Munde der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts persönlich erfahren. Ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung hat sie nämlich befragt zu den Entlassungen, und zwar wird er da im Ton sehr grundsätzlich. Er hat nämlich gefragt, wird nicht die Würde des Menschen verletzt, wenn wegen, sagen wir, 2,39 Euro seine Lebensleistung nichts mehr gilt? Die hohe Richterin weist zunächst darauf hin, dass zu diesen Fällen, entgegen der Aufregung, die so tut, als wäre das etwas Neues, ein seit Jahrzehnten gültiges Urteil des Bundesarbeitsgerichts vorliegt, demzufolge die sogenannten Bagatelldiebstähle immer schon so abgewickelt wurden. Es ist also ständige Rechtsprechung, dass wegen einer solchen Bagatelle entlassen werden darf. Dann stellt die Präsidentin dem Journalisten eine ebenso grundsätzliche Gegenfrage. Ich zitiere das, das war auch in der Süddeutschen Zeitung abgedruckt. Also die Richterin, Gegenfrage. Meine Frage ist eine andere. Wie kommt man eigentlich dazu, ungefragt Maultaschen mitzunehmen? Warum solche Eigenmächtigkeiten? Das hat etwas mit fehlendem Anstand zu tun. Ein Arbeitgeber erwartet, dass ein Arbeitnehmer das Interesse des Unternehmens mitdenkt. Wenn diese Beziehung gestört ist, dann kommt es dazu, dass ein Arbeitgeber auch bei Kleinigkeiten die Vertrauensfrage stellt. Aha, die Vertrauensfrage. Diesem Vertrauen des Arbeitgebers misst die gültige Rechtsprechung offensichtlich einen sehr hohen Rang zu. Dieses Vertrauen ist übrigens etwas ganz anderes als das, was man normalerweise in zwischenmenschlichen Beziehungen unter Vertrauen versteht. Im Arbeitsrecht ist Vertrauen eine Rechtskategorie, und zwar eine recht anspruchsvolle. Das vertrauensvolle Arbeitsverhältnis verlangt von einem Arbeitnehmer, dass er, wie die Richterin das auch etwas beschönigend ausgedrückt hat, dass er das Interesse des Unternehmens mitdenkt. Das Unternehmensinteresse besteht bekanntlich darin, dass der Arbeitnehmer für einen möglichst niedrigen Lohn möglichst viel Leistung abliefert. Damit er das Vertrauen des Arbeitgebers hat, muss der Arbeitnehmer also ignorieren, dass es gar nicht sein Interesse ist, dass das sogar ein seinem Interesse entgegengesetztes Interesse ist, dem er zu dienen hat und nicht nur zu dienen, sondern dass er sich zu eigen machen soll. Der Arbeitnehmer hat sich in das Interesse des Unternehmens hineinzuversetzen und sich dafür einzusetzen, dass dieses Interesse befriedigt wird. Darin besteht das sogenannte Mitdenken. Heißt natürlich im Klartext, der Arbeitgeber hat sich an die Anweisungen des Arbeitnehmer hat sich an die Anweisungen des Arbeitgebers zu halten und an ihnen nichts herumzuinterpretieren. Mit Denken hat das natürlich nur sehr bedingt etwas zu tun. Er hat in jedem Fall die Regeln der Gegenseite zu beachten und seien sie für ihn noch so wenig nachvollziehbar oder auch möglicherweise offenkundig unsinnig. Egal, dieses Urteil darf er sich nicht erlauben. Das Interesse des Arbeitgebers ist nämlich das maßgebliche Interesse. Und in dieser Gesellschaft bedarf das keinerlei Rechtfertigung.
Unternehmer, der Arbeitgeber in dem Fall, will, das ist sein Interesse, dass sich sein Eigentum vermehrt. Und damit ist von jedem Arbeitnehmer verlangt, dass er dieses Eigentum des Arbeitgebers in jeder Hinsicht und jederzeit respektiert, also auch fördert. Und das, daraufhin hat das Gericht eigens hingewiesen, sozusagen als Elementartugend, die man dem Arbeiter an seinem Arbeitsplatz jederzeit und in jeder Form abverlangen muss und kann. Das Vertrauen darauf, dass seine Arbeitskräfte diese Sorte Elementartugend auch jederzeit aufbringen, ist für den Arbeitgeber eine durchaus heikle Sache. Darin drückt sich nämlich aus, dass er sich, etwas ironisch ausgedrückt, in einer gewissen Abhängigkeit von den Arbeitstugenden seiner Mannschaft befindet. Da die meisten modernen Arbeitsplätze den Arbeitnehmern einige Selbstständigkeit abverlangen, soll der Arbeitgeber sich umso mehr darauf verlassen können, dass sich seine Untergebenen keine, wie die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts sich in der vorhin zitierten Stellungnahme ausdrückt, Eigenmächtigkeiten erlauben. Positiv ausgedrückt heißt das im Klartext: Die Arbeitnehmer müssen sich immer bewusst sein, dass sie der Macht eines anderen unterstehen und in dessen Auftrag wie in dessen Sinn handeln müssen. Und dann liegt es im Ermessen des Arbeitgebers zu entscheiden, wodurch er sein Eigentum, also das Vertrauen, das er in den Arbeitnehmer setzt, gerechtfertigt oder angegriffen sieht. Er legt die Kriterien für das Vertrauen und damit auch für den Vertrauensbruch fest. Darum spielt es explizit keine Rolle für die Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses, ob der materielle Schaden eines Bagatelldelikts lächerlich ist. Denn der wirkliche Schaden, das ist der Hammer an der Geschichte dieses Delikts, besteht in der sich darin ausdrückenden Respektlosigkeit gegenüber dem Eigentum des Arbeitgebers und den sich daraus ergebenden Pflichten der von ihm abhängig gemachten. Liefert der Arbeitnehmer jetzt eben einen Vorwand für den entsprechenden Verdacht seines Arbeitgebers, dass sein ausschließliches Verfügungsrecht über sein Eigentum nicht voll respektiert wird, dann reicht dem Arbeitsgericht dieser Verdacht, es erkennt ihn als Rechtskategorie an, die zu prüfen ist. Und die Urteile kommen anschließend zumeist zu dem Schluss, dass eine Weiterbeschäftigung dem Arbeitgeber nicht zumutbar ist, wenn er das Vertrauensverhältnis als zerstört ansieht.
Okay, soweit erstmal dazu. Jetzt ist uns aufgefallen, dass es den Vorwurf des Vertrauensbruchs auch andersherum gibt. Dazu nochmal ein paar Worte. Also es gibt auch den Vorwurf Vertrauensbruch an die Adresse der Unternehmer von Seiten der Arbeitnehmer und Gewerkschaften. Die beschweren sich nämlich auch gern und nennen es auch einen Vertrauensbruch der Unternehmensführung, zum Beispiel wenn es zu Entlassungen in größerem Stil kommt. Diese Retourkutsche hinkt allerdings gewaltig, denn die Streichung des Lebensunterhalts von Arbeitnehmern ist in unserer Rechtsprechung kein Eigentumsdelikt, kein Diebstahl am Besitztum der Arbeitnehmer. Eine Sicherung ihres Auskommens ist ihnen ja auch nie versprochen worden. Sie haben also mit ihrem Lohn, mit ihrem Lebensunterhalt nichts, was sie besitzen. So kann es auch kein Eigentumsdelikt sein. Mit ihrer Arbeits- und Lebensleistung haben sie den Reichtum ihres Arbeitgebers gemehrt und nicht für sich das Eigentum oder die Verfügung über einen sicheren und dauerhaften Lebensunterhalt erworben. Insofern handelt es sich bei diesem Vorwurf der Gewerkschaften, also dem Vorwurf, die Unternehmer hätten mit den Entlassungen der Arbeiter einen Vertrauensbruch begangen. Es handelt sich dabei lediglich um sowas wie enttäuschtes Vertrauen, enttäuschte Vertrauensseligkeit, muss man sagen. Die Gewerkschaft appelliert an die Unternehmerseite mit der Erwartung einer Gegenleistung für eigenes Zurückstecken. Naja gut, und sowas ist bestenfalls ein frommer Wunsch, der als moralische Anklage daherkommt, und das hat noch nie zu einem irgendwie gearteten materiellen Erfolg für die Arbeiter geführt. Also ein Fazit, das war jetzt dieser Abschnitt nochmal über den umgekehrten Vorwurf von Arbeitnehmerseite an die Arbeitgeber. Ich komme zurück zu den besprochenen Urteilen und ziehe ein Fazit. Stellt der Arbeitgeber jetzt einen Vertrauensbruch fest und gibt ihm das Arbeitsgericht recht, so kann man gerade aus solchen Bagatelldelikten lernen, wie maßlos und wie radikal der Anspruch des Betriebes an seine Belegschaft ist. Der Anspruch nämlich, dass jeder Einzelne alle Zeit das Interesse des Unternehmens mitzudenken hat, also es sich hundertprozentig zu eigen zu machen hat. Und das mit höchstrichterlicher Unterstützung. Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts ist von diesem Rechtsprinzip so überzeugt, dass sie die von ihr erwähnten Eigenmächtigkeiten der Arbeitnehmer mit, wie sie gesagt hat, fehlendem Anstand gleichsetzt. Damit verkündet sie dem Volk neben der Deutung der Urteile gleich noch mit, dass es seine arbeitsethischen Prinzipien und vor allem auch sein Gerechtigkeitsempfinden gefälligst der geltenden Rechtslage anpassen soll. Der Anspruch, das Interesse des Unternehmens mitzudenken, muss denen, die vom Unternehmen benutzt werden, und zwar zu dessen Vorteil, zu sowas wie einer zweiten Natur werden. Zur selbstverständlichen Moral, denn alles andere zeugt nach dieser Auffassung von fehlendem Anstand, ist also unanständig und moralisch verwerflich. Das zeigt einem zusätzlich zu dem, was wir vorher schon gesagt haben, auch nochmal, wofür es die Moral braucht. Eine kleine Lektion, die die Richterin da noch abgegeben hat.
Ja, vielleicht zum Schluss noch einen kleinen Nachtrag zu dem so populären Vergleich dieser Kündigungen mit den milliardenverzockenden Bankern und ihren Boni bzw. Abfindungen. Was die Leute, die das beklagen, in den berühmten Vergleichen, denen die unterstützt der Staat milliardenschwer, hier ist er gnadenlos. Das Interesse, das bemerken Sie also, von Wirtschaft, Arbeitgebern, Bankmanagern, das hat in der Gesellschaft offenkundig eine ganz andere Bedeutung und Wichtigkeit als das Interesse der kleinen Angestellten. Das könnte ja, wenn einem das auffällt, ein erster Schritt in Richtung Ursachenforschung sein. Was liegt denn da eigentlich für eine Zwecksetzung vor? Was ist denn das für ein seltsamer gesellschaftlicher Zusammenhang? Nehmen die gerade die abhängig sind, in ihrem Interesse völlig untergebuttert werden. Aber das ist es aber in der Regel nicht. Denn der Schluss, den die Leute daraus ziehen, geht immer in die Richtung, das darf doch nicht wahr sein. Da stimmt doch etwas nicht in unserer Gesellschaft. Das ist doch die ganze Klage über die, das ist keine Gerechtigkeit. Es ist übrigens interessant, auch bei dieser Geschichte, obwohl das jetzt ja gar keine linken Klagen sind, ganz im Gegenteil. Die Leute, die so denken, auch da wieder finden wir im Resultat etwas Ähnliches, was wir eben gefunden haben, wollen sich einfach in ihrer grundsätzlich guten Meinung über die Verhältnisse hierzulande nicht erschüttern lassen. Auch sie interpretieren alles, was sie empört, immer als Abweichung, als Missverhältnis, als Unrecht, als Auswuchs, als Entfernung von den eigentlich guten Prinzipien, auf denen diese Gesellschaft beruht. Und so machen sie denn auf dieser Grundlage natürlich immer wieder sehr schnell ihren Frieden. So ist das übrigens auch in diesem Fall. Denn jetzt ist ja Folgendes passiert in dieser Woche. Am Dienstag, am 30. März, hat das Landesarbeitsgericht im sogenannten Maultaschenprozess entschieden. Man erinnert sich. Die Maultaschen, die da mitgenommen worden sind. Maultaschen. Naja, soll ja schmecken. Was hat denn das Arbeitsgericht jetzt eigentlich gesagt? Was stand im Urteil drin? Erstens muss man sagen, wie zu erwarten. Es war Diebstahl, Punkt. Es war ein Vergehen am Eigentum des Arbeitgebers. Das ist ganz klar der Standpunkt, der ist bestätigt worden. Und zweitens, und der rechtfertigt dieses Interesse, der rechtfertigt auf jeden Fall eine Kündigung. Basta. Insofern wird dem Arbeitgeberinteresse voll und ganz Recht gegeben. Und dann kommt das Gericht bei der Würdigung, das ist nun seine Aufgabe, alle Umstände zu würdigen, bei der Würdigung aller Umstände in diesem Einzelfall zu einer kleinen Modifikation. Aber gar nicht des Urteils, des Prinzips. Das Gericht hat nämlich, wie es so üblich ist, das Alter der Beschäftigten in Erwägung gezogen, die lange Betriebszugehörigkeit, vor allen Dingen die bisherige Unbescholtenheit in diesen Fragen. Das wurde alles in die Urteilsfindung einbezogen und in den Prozess. Und der endete dann auch mit einem Vergleich. Übrigens Vergleich, gleich. Und wie sah das aus? Die fristlose Kündigung wird in eine ordentliche Kündigung verwandelt. Und die Frau erhält eine Lohnnachzahlung plus Abfindung. Ja, so ist das eine Interesse zu seinem Recht gekommen, in seiner gesellschaftlichen Bedeutung und vor allen Dingen Wucht und Gewalt bestätigt worden. Und das Abhängige der Frau, wie steht die jetzt da? Die ist verurteilt. 58 Jahre und mit ihren 58 Jahren wohl dauerhaft arbeitslos. Aber darauf kommt's an, mit der gerichtlichen Berücksichtigung von ein paar mildernden Umständen ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Und wetten, dass sich damit jetzt auch die ganze öffentliche Aufregung und Empörung innerhalb kürzester Zeit in Luft auflöst.